Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Heute wieder mit einer Sonderausgabe zu unserer Reihe Deutsches Kino ist doch geil. Heute mit einem ganz besonderen Gast nachher, Oskar Röhler, dem Bad Boy und Enfant Terrible der deutschen Regieszene. Das Interview habe ich schon geführt, 50 Minuten. Und es enttäuscht überhaupt nicht, also wie man das erwartet hat, so ein bisschen, er haut raus ohne Ende. Also auch mal Sachen, wo man gut drüber lachen kann, das ist wahnsinnig unterhaltsam. Aber auch mal Sachen, wo man so ein Stocken gerät und sagt, also es ist dann doch schon politisch inkorrekt, ne?
Das ist quasi durch die Nacht mit zwei.
Durch die Nacht mit zwei, genau. Die 99% von euch, die den Gag nicht verstanden haben, das werden wir gleich erklären. Ich habe mich zu Gast Hardy.
Hi.
Und ich habe ihm gesagt, er soll jetzt in den ersten 10, 15 Minuten, wo wir über den Film Bad Director reden, der diese Woche in den Kinos startet, wollen wir das gleiche Unterhaltungsniveau-Level erreichen, wie dann nachher in meinem Gespräch mit Oskar Röhler. Und Hardy hat das schon gehört und weiß, das wird nicht einfach.
Ich habe Druck auf jeden Fall jetzt.
Genau, also du hast ja gerade gesagt, wenn ich dich in Ruhe lasse und einfach mit dir rede, dann kommen die Gags von ganz allein. Also ich will dich nicht noch weiter.
Muss ich jetzt Witz erzählen?
Kannst du einen so richtig, der zu Bad Director passt?
Nee, das ist, glaube ich, die schlimmste Aufgabe, die man haben kann.
Genau, weil um erstmal zu sagen, was für eine Art von Film wir hier reden, glaube, dazu ist es ganz gut zu sagen, der Film basiert auf einer semi-autobiografischen Geschichte des Regisseurs, Oskar Röhler. Also da sind biografische Fakten drin, aber insgesamt ist es eine komplett ausgedachte Geschichte. Und der Roman heißt Selbstverfickung.
Was auch der perfekte Titel für den Film wäre.
Genau, es wäre der perfekte Titel von dem Film. Wir erfahren dann nachher im Interview, warum er das nicht geworden ist, sondern Bad Director heißt. Ich sag nochmal ganz kurz, worum es da geht. Also der titelgebende Bad Director ist Gregor Samsa, benannt nach Kafkas Die Verwandlung, wie damals die berühmte Figur in der Kurzgeschichte. Gespielt von Oliver Masucci, der ja schon öfter bei Röhler-Filmen mitgespielt hat. In Herrliche Zeiten spielt er die Hauptrolle und in Enfant Terrible, den er vorher gemacht hat, ein Film über Rainer Werner Fassbinder, spielt er auch die Hauptrolle. So, und der ist ein Berliner Regisseur, der jetzt kurz davor steht, in Köln seinen nächsten Film zu machen. Er ist aber mit den Nerven völlig am Ende. Also er ist macht seit vielen Jahren Film und ist einfach komplett durch. Also irgendwie, um überhaupt noch was zu fühlen, muss er irgendwie zu Prostituierten gehen, wo er sehr merkwürdige Dinge erlebt. So den ganzen Druck von Filmen machen, worauf er vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr hat. Den kann er nur durchstehen, wenn er richtig harte Schlaftabletten bekommt, weil sonst kann er überhaupt nicht mehr pennen. Und er torkelt da irgendwie so durchs Leben, kriegt eine Einladung zum Deutschen Filmpreis, die er angeekelt in die Mülltonne wirft, nur um sie sofort wieder rauszukrabbeln, weil er sie halt doch braucht und sich doch in der Szene vernetzen soll, auch wenn er das alles total hasst. Auf dem Filmpreis selbst steht er dann nur im Empfang rum, besäuft sich, baggert irgendwelche Frauen, die da arbeiten, an, und immer wenn Promi reinkommt, lästert er über den ab. Also es ist so eine richtig ätzende Satire. Ich habe sehr viel gelacht. Wie ging es denn dir, Hardy?
Ich habe auch sehr viel gelacht. Also ich glaube, das war auch der Moment in der ersten oder zweiten, ich glaube, es fängt ja an mit einer Szene direkt bei einer Prostituierten und danach lernen wir direkt den Bad Director kennen, wie er durch Berlin läuft. Ich glaube, das ist auch da Wilmersdorfer Straße. Ich habe den Tunnel ein bisschen erkannt und kriegt einen Anruf und soll die Socken für seinen Hauptdarsteller auswählen. Und es wühlt ihn so auf, dass er so eine Schimpftirade loslässt, auch wenn das Telefonat schon beendet ist. Und er einfach 3 Minuten nur meckert und rumschreit. Und dazu läuft so ein ganz komischer Track. Und da muss ich schon sehr viel lachen. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem sich entscheidet, ob man bei diesem Film mitgehen kann oder nicht.
Genau, also die Überschrift von meiner Kritik ist ja, 2/3 des Publikums werden bei diesem Film das Kotzen kriegen, und das ist auch gut so, weil das andere Drittel, zu dem jetzt zufälligerweise wir beide gehören, ich wusste das bei dir wirklich nicht, die werden sich scheckig lachen, weil du wolltest den Film unbedingt sehen, deswegen habe ich dir jetzt noch schnell einen Screener besorgt, dass ich hier auch einen Gesprächspartner habe. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt sozusagen gegen dich argumentieren muss, ja, oder ob wir uns gemeinsam über diesen Film freuen können.
Ich habe ihn auch schon jetzt mehreren Leuten empfohlen. Ich habe immer gesagt, es ist trotzdem eine Zumutung, der Film. Aber das macht ihn so spannend. Es ist eine richtige Abwärtsspirale, die ist auch anstrengend. Also da geht ja auch wieder 130 Minuten. Ich glaube, Enfant Terrible ging fast noch länger. Und auch das war eine Tortur auf jeden Fall. Enfant Terrible fand ich aber auch wahnsinnig gut. Es ist aber ein Kraftakt.
Genau, und Oliver Masucci in der Hauptrolle, der dreht halt sowas von drüber. Also ich habe mich in meiner Kritik echt einen abgebrochen, das zu beschreiben, was der da macht. Und rausgekommen bin ich da, dass er den Bad Director spielt, als eine Mixtur aus bockig aufstampfendem Rumpelstilzchen, Tom Gerhard im Vollnormalmodus sowie einer Stefan Raab-Parodie von Max Giermann. Irgendwie so dazwischen, also ich brauchte schon drei Sachen, um das irgendwie greifbar zu machen, was Masucci da abzieht.
Auf jeden Fall, also die Tom Gerhard-Parallele habe ich auch direkt erkannt. Ich dachte die ganze Zeit noch an Horst Schlemmer, aber es ist auf jeden Fall sowas, was irritierend ist. Vor allem, ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist fast wie, als ob du Tom Gerhards Figur aus Vollnormal nimmst und die in ein Drama packst eigentlich.
Ja, also es ist dann, ja, also wenn man so denkt, so ein bisschen Oskar Röhler steckt halt doch drin, ja. Also da ist es dann auch so ein bisschen viel Selbsthass drin, weil also die Figur ist halt schon sehr, man kann sich entscheiden, ob man sie irgendwie bösartig findet oder lächerlich oder bemitleidenswert, aber sie ist halt so völlig am Ende.
Ist ja auch interessant, ihr habt ja im Interview dann später auch darüber geredet, ob das ein Arschloch ist. Das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, der erste Gedanke, den man hat, ist auf jeden Fall ein Arschloch, aber es ist ja viel tragischer auch, die Figur. Ich fand das Wort, was er benutzt hat, ganz schön, ist diese Wohlstandsverwahrlosung, dass das ein bisschen eine Verwahrlosung im Kopf auch ist und er deswegen diese ganze Ekelhaftigkeit nach außen tragen muss. Ich finde aber trotzdem, Arschloch passt, um das verständlich zu machen. Es ist auch ein Arschloch-Film, das finde ich so schön an dem, du hast ja auch in deiner Kritik geschrieben, dass politisch inkorrekt zu sein ja teilweise ein Qualitätsmerkmal geworden ist für solche Art von Film. Und ich finde aber noch besser kann man den beschreiben, indem man sagt, das ist ein Arschlochfilm, der ist erfrischend, weil die Hauptfigur überhaupt keinen Sympathieträger mehr ist. Und es gibt wenig Filme noch, finde ich, die so einer Arschlochfigur so hinterherrennen und der so folgen bis zum bitteren Ende. Das fand ich dann spannend an dem.
Es ist also, das ist, kann man dem Film nicht vorwerfen, er ist auf jeden Fall komplett konsequent.
Ja.
Also es gibt eine Abschwächung in dem Buch, zieht er halt auch immer noch mal die Hauptfigur über Flüchtlinge her. Und ich glaube aber, dass Röhler da gemerkt hat, dass die Rezensenten seines Buches da nicht wirklich unterscheiden konnten oder wollten. Und dann er hinterher diesen Ruf hatte, dass das alles in Wirklichkeit seine Worte seien. Zumal er ja auch, daher kennst du ihn ja auch, also ich kenne Röhler noch, mein erster großer Film von Röhler damals, als ich so angefangen habe mit der Filmkritikschreiberei, da war das Elementarteilchen, dieses Riesending, die Michael-Welbeck-Verfilmung mit Moritz Bleibtreu, das war damals das große Ding, davor natürlich schon die Unberührbare, man hat dann später, weil das ein Kultfilm ist, Silvester-Countdown natürlich nachgeholt, aber du bist ja erst viel später dazu gekommen.
Ja,
das heißt,
ich kenne ihn eigentlich erst seit Herrliche Zeiten.
Genau, und dann Durch die Nacht mit,
ja.
Also die unter euch, die das nicht kennen, das ist eine Arte-Reihe, wo zwei Kunstschaffende so einen Abend oder eine Nacht miteinander verbringen. Also die ziehen dann durch Kneipen und quatschen einfach. Aber so, dass man das nicht im Studio macht oder so, sondern die einfach so einen Abend zusammen verbringen, wie man den mit Freunden verbringen würde. Und eine der berühmtesten Folgen sicherlich ist Lars Eidinger und Oskar Röhler, weil die so ein bisschen eskaliert. Und Oskar Röhler dann irgendwann so angenervt ist von Lars Eidinger, dass er da Sachen sagt, die er hinterher mit Sicherheit bereut hat, aber die auch gleichzeitig unfassbar unterhaltsam waren.
Es hat auf jeden Fall zu einer Verkultung von ihm beigetragen.
Es ist also absoluter Kult, gibt's auf YouTube, könnte man sich vor dem Interview vielleicht sogar gerne angucken, dann versteht man einiges vielleicht noch besser. Da sagt er nachher noch ganz viel dazu, wie das zustande gekommen ist, was für Auswirkungen das hatte, wie er das erstmal wieder reparieren musste. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, weiterhin überall klare Kante zu geben, sei es nun in diesem Film oder nachher auch im Gespräch. Also da könnt ihr euch solltet ihr euch anschnallen, bevor ihr euch das anhört. Und ich kann jetzt nur sagen zu Bad Director, also selbst wenn ich jetzt sage, die meisten Leute werden es nicht mögen. Wir haben im Gespräch nachher den Gag, dass man, wenn man sich nicht trauen würde, Selbstverfickung an der Kinokasse zu sagen, weil einem das irgendwie peinlich ist, dann sollte man auch diesen Film nicht gucken. Aber ich sag halt irgendwie, es ist halt wahnsinnig aufregend, weil es ist halt endlich mal wieder ein gefährlicher Film. Also ich mag das ja, deswegen gucke ich so viele vergessene Filme aus den 50ern bis 80ern, weil da einfach Dinge passieren, wo dir die Luft wegbleibt und du denkst, was zum Teufel geht hier gerade ab? Und heute sind die ganzen Filme viel kalkulierter und berechnender. Und das hier war noch so ein Film, wo ich echt nicht wusste, wo traut der sich noch hin? Was macht der noch? Was traut er sich alles noch zu bringen? Und deswegen war das wahnsinnig aufregend, diesen Film zu gucken. Ich habe wahnsinnig viel gelacht. Natürlich gab es auch Momente, wo einem das Lachen im Halse stecken geblieben ist und man hinterher darüber reflektieren musste, ob das jetzt nicht doch zu weit ging. Aber das ist dann ein spannendes Nachdenken für mich gewesen und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, diesen Film zu sehen.
Ja, er funktioniert auf jeden Fall auch auf dieser Ebene einfach total gut. Ich bin auch gespannt, den dann nochmal im Kino zu schauen, einfach um die Blicke der anderen Leute so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wer dann rausgeht, weil das ist auf jeden Fall einer dieser Filme, wo Leute rausgehen werden im Kino.
Ich müsste mal, was spannend, noch spannender wäre, weil ich glaube schon, dass Röhler seine Kultanhängerschaft hat, die einen größeren Teil des Publikums ausmachen wird. Und jetzt hoffentlich noch ganz viele Leute, die diesen Podcast hören, traut euch. Ihr habt möglicherweise einen der lustigsten Kinoabende des Jahres und ansonsten ist auch egal. So, und was ich unglaublich gerne machen würde, da werde ich mal den Verleih fragen, ob sie mir das stecken. Ich würde den Film gerne in der Sneak Preview sehen.
Ja.
In einem vollen Kinosaal mit Leuten, die vorher nicht wussten, auf was sie sich da einlassen und dann so einen Tritt in die Eier bekommen, wie diesen Film. Ich glaube, das Einzige, was da noch mithalten kann, und das ist vor 2-3 Jahren tatsächlich in Berlin passiert, ich habe das, glaube ich, schon öfter erzählt, es ist wirklich die Kinovorstellung der letzten 10 Jahre, wo ich am traurigsten bin, dass ich nicht drin saß. Das war hier in 2 Kinos in Berlin wurde in der 22.30 Uhr Sneak in der Woche der neue Bibi und Tina Film gezeigt. Das heißt, da saßen lauter erwachsene Leute abends um 22.30 Uhr mit ihrem Bier und es kam dann halt wie ein Sneaks, halt ein Überraschungsfilm, der noch nicht angelaufen ist, aber man weiß nicht welcher. Und dann kommt da Bibi und Tina. Und die Erzählung aus diesem Screening, wie die Leute da reagiert haben, ein paar sind natürlich sofort gegangen, aber viele andere haben sich ergeben und das dann irgendwie total
eigentlich der perfekte Film.
Das ist total abgefeiert und dann da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen und ich glaube, so Bad Director kann man so ein Publikum auch mal so richtig mit schocken.
Voll. Ich finde halt trotzdem, dass er auch noch über diese Schaulust so viel mehr zu bieten hat, also gerade wenn man jetzt sich nochmal Enfant Terrible danach anguckt, der hat ja auch eigentlich darunter gelitten, dass er mehr Budget haben sollte und dann mussten sie das alles neu denken, dass alles so nach Kulisse aussieht und sowas und das hat er eigentlich in seinen neuen Film übertragen. Das ist auch ein gutes Double Feature eigentlich dabei, dass es in beiden Filmen um Regisseure beim Dreh geht und ich finde, er hat eine ganz spannende Ebene damit, dass es eigentlich am Ende auch ganz viel darum geht, dass er als Regisseur, der total am Ende ist, versucht sein ganzes Leben irgendwie zu inszenieren und zusammenzuhalten, wie diesen Film, der auseinanderbricht. Also bis auf diese Eröffnungsszene, über die ich geredet habe, wo er unter diesem Tunnel langläuft, wirkt auch alles andere fast im Film wie ein Set. Also auch wenn er bei der Prostituierten ist, wenn er an diesem Bierstand ist, was er dann, glaube ich, auch in der Vorhalle vom Studio ist. Also es hat immer noch diese Ebene mit drin.
Genau, die Theatralik wie bei Enfant Terrible, wo es ja den Umständen geschuldet wurde und das für mich eigentlich den Film erst zum richtig guten Film gemacht hat. Also den habe ich auch mit 4 Sternen besprochen. Also das sind wahnsinnig aufregende Filme, die da gerade kommen. Ja. Wir wollen heute gar nicht so lange machen. Wir haben euch ja schon ein bisschen so diesen vielleicht auch ein bisschen Mutprobencharakter dieses Films, was sich aber halt wahnsinnig lohnen kann, für euch rübergebracht. Und deswegen, wie viele Sterne gibst du?
Ich gebe auch 4. Also ich würde auch sagen, geht wirklich rein, wie du auch sagst. Es ist das Schlimmste, was ein Film machen kann, ist, wenn man rauskommt und einem ist der Film egal. Und da kann man, glaube ich, die Garantie geben, das wird nicht passieren bei keinem.
Genau, also entweder love it or hate it, ist ziemlich eindeutig und ja, wir haben wahnsinnig viel gelacht. Und jetzt kommt aber noch ein längeres und sehr unterhaltsames Gespräch mit Oskar Röhler, deswegen werden wir die erste Hälfte des Podcasts heute gar nicht so lange machen, sondern lieber direkt zur kommenden Attraktion überleiten. Also ich wünsche euch viel Spaß, danke Hardy, dass du kurz da warst.
Gerne.
Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch mit Oskar Röhler. Hallo Oskar, herzlich willkommen bei Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast.
Hi, grüß dich.
Hallo. Erstmal die ganz offensichtliche Frage zuerst. War dir von vornherein klar, dass du Selbstverfickung als Titel im Kino nicht durchbringst? Oder bist du da selbst schon abgerückt? Oder hat der Verleih mal lieb nachgefragt, ob man da nicht vielleicht was anderes machen könnte?
Nee. Der war lange auf der Agenda, der Titel. Und ja, ich habe dann wieder, ich weiß gar nicht, es gibt immer diese Diskussion. Die Diskussion gibt es immer bei so einem Titel. Und die Leute hatten dann eben Angst, wie du schon gesagt hast, dass der Zuschauer dann an der Kinokasse nicht weiß, was er da sagen soll. Wobei die Klientel, die ich eigentlich anspreche, die müsste eigentlich auch mit dem Titel klarkommen.
Das ist so ein bisschen wie bei Achterbahn, weißt du, wenn man da im Freizeitpark steht, dann muss man ja immer erstmal so gucken, ob man 1,20 Meter groß ist und dann gibt's da so eine Messlatte und wer da kleiner ist, der darf nicht mitfahren. Und das würde bei diesem Film sich eigentlich anbieten. Wer sich nicht traut, an der Kinokasse Selbstverfickung zu sagen, der sollte eigentlich auch den Film nicht gucken.
Vollkommen richtig. Und ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass mich eigentlich nur die Leute im Kino interessieren, die den Film mit sich im Kopf tragen können, die Fähigkeit haben, das auszuhalten oder den geil zu finden. Und nur das Problem ist, wenn das wenige sind, also viele meiner Kultfilme haben wenige Leute gesehen. Und denen dann zu sagen, dass mir das jetzt scheißegal ist, ob nur 5000 Leute ins Kino gehen, dann wird's irgendwie schwierig. Dann verlieren sie irgendwie schnell den Glauben an die Sache. Also sie sind immer noch sehr darauf programmiert, sich so auch manchmal Illusionen darüber zu machen, wie viel Erfolg ein Film haben kann, der Selbstverfickung heißt, ne?
Ja, also ich bin natürlich traurig, aber klar, ich kann das total nachvollziehen. Ich mag das Wort sehr gerne, habe ich in meiner Kritik auch gleich öfters benutzt. Nach deinem Fassbinder-Film Enfant Terrible ist das jetzt der zweite Film mit einem Regisseur als Protagonisten. Ist ja sicherlich kein Zufall. War das jetzt für dich eher eine Lust oder ein Zwang, dich jetzt sozusagen mit deiner eigenen, in Anführungszeichen, beruflichen Rolle jetzt nochmal so intensiv auseinanderzusetzen?
Ich glaube, also es ist ja manchmal so, dass in diesem ganzen Filmgeschäft, dass manche Dinge unendlich lange dauern. Und der Fassbinder-Film zog sich, glaube ich, über 6 oder 7 Jahre hin. Und in der Zeit habe ich 2 andere Filme gemacht und 2 Romane geschrieben. Das heißt, ich hatte das Drehbuch von Selbstverfickung, also Bad Director, im Grunde schon fertig, bevor ich überhaupt wusste, ob ich den Fassbinder-Film mache. Ich habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, den Fassbinder-Film zu machen, weil die nicht in der Lage waren, und da muss ich einfach auch, also die haben sich keine Mühe gegeben, den Film ordentlich zu finanzieren. Also ich hatte ein Problem mit den Produzenten und bin sehr im Clinch gelegen, hatte den Film eigentlich auch schon abgesagt. Also eigentlich war Selbstverfickung mein nächstes Projekt. Ich habe nicht mit dem Fassbinder-Film gerechnet.
Und das Wichtigste für Gregor Samsa, den Protagonisten im Film, ist ja lange Zeit, ob jetzt seine Schlaftablettenlieferung ankommt oder nicht. Das ist für ihn ja viel wichtiger als irgendwelche Entscheidungen, was jetzt im Film passieren soll. Und im Presseheft hast du selber geschrieben, das geht auf eine eigene Erfahrung beim anderen Filmdreh zurück. Wie gut oder schlecht hast du denn bei Bad Director geschlafen?
Ganz gut, weil ich hatte die Schlaftabletten. Ich war dann schon Profi. Ich hatte, und das ist vielleicht der autobiografische Teil, das war ziemlich verrückt. Ich beschreibe das ja, du hast den Roman ja gelesen, ne? Ich hatte 2015 einen Film gedreht, Tod den Hippies, Es lebe der Punk. Und habe dann, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt, die vorletzte Nacht vor den Dreharbeiten plötzlich Panikattacken gekriegt. Und habe gedacht, ich kann das Ding nicht bewältigen. Dann habe ich die vorletzte Nacht nicht geschlafen und habe dann auch in der Nacht vor den Dreharbeiten keine Tabletten gekriegt. Das heißt, ich bin angetreten, praktisch schon mit den gepackten Koffern bei mir im Hotel, und ich hatte meine Frau schon angerufen und habe ihr gesagt, du pass auf, ich glaube, ich mache den Film nicht, ich fahre nach Hause. Ich bin so schwach, ich bin so deprimiert, ich kriege kein Wort raus, ich habe Angst vor den Leuten, ich schaffe das nicht. Ich fühle mich ganz schlecht, und dann hab ich irgendwie die Kurve gekriegt, aber ich weiß noch, dass das ein grauenvoller Drehtag war, weil ich so kleinlaut war und das hat mich eigentlich, glaube ich, das hat mich wirklich traumatisiert. Sie haben es dann geschafft, mir Tabletten zu besorgen, und dann ging das auch einigermaßen. Und beim nächsten Film, bei dem Fassbinder-Film, hatte ich Unmengen von Tablettenschachteln, die sie mir vorauseilend gehorsam ins Hotel geschickt haben. Starke Tabletten, rezeptpflichtig, die haben nicht gereicht. Ich habe davon irgendwie 3 oder 4 eingeschmissen. Und habe gemerkt, dass ich um 12 immer noch hellwach bin. Und dann kam die Panik. Und dann habe ich gar keine Chance mehr gehabt, quasi zu schlafen. Dann habe ich, glaube ich, den Rest der Packung mir irgendwie rein. Also so eine fast praktisch, würde ich mal sagen, fast tödliche Dosis. und bin dann irgendwie runtergeklappt und habe dann irgendwie, was weiß ich, in so einem komatösen Zustand irgendwie so 5 Stunden verbracht und dann konnte ich arbeiten und dann habe ich the real stuff gekriegt dann am Tag drauf. Also die richtigen Schlaftabletten, die kriegst du dann nicht mehr per Rezept, sondern da musst du deinen Namen und da musst du irgendwelche Sachen ausfüllen und der Arzt muss irgendwelche Pages da mir mitgeben für die Apotheke und dann geben sie dir die Tabletten und mit denen, das ist so, das macht so einen Elefantentod, mit denen kannst du dann genau 8 Stunden schlafen. Das heißt, du wirfst die Dinger ein und du wachst nach 8 Stunden auf und bist wach. So eine Chemie. Und wenn du dann länger nimmst, werden es dann 7 Stunden, werden es 6 Stunden. Das ist ja immer das Gefährliche an den Dingern, dass du dann irgendwann süchtig bist und dann mehr brauchst, ne? Kennt ja jeder. Ich setze es dann immer nach den Dreharbeiten sofort ab, aber ich brauche die Dinger.
Genau, deswegen du hast in dem Director Statement geschrieben, dass diese Angst vor dem Angst, dass diese Schlafstörungen von der Angst des Scheiterns kommen. Und ich wollte jetzt so ganz hochtrabend fragen, was du denn mit unter Scheitern verstehst. Also, dass ein Film rauskommt, den du nicht magst, den das Publikum nicht mag. Aber dann geht das hier wirklich ganz praktisch darum, der Film wird gar nicht gedreht. Oder es klappt alles gar nicht am Set. Oder was ist für dich die Angst des Scheiterns?
Also meine nächtliche Welt ist geprägt fast schon von Albträumen, die mich immer wieder verfolgen, wo Dreharbeiten komplett scheitern und ich schuld bin, weil ich plötzlich merke, wir sind am ersten Drehtag, ich habe das Drehbuch nicht gelesen, die wollen mir das Drehbuch nicht geben, das habe ich ja dann auch in den Film eingebaut und ich habe niemanden, der mir hilft und ich weiß, da ich das Buch nicht gelesen habe und das Set aber schon steht, weiß ich nicht, was das ist. Es ist was, was ich noch nie gesehen habe, wovon ich noch nie gehört habe und ich soll es jetzt inszenieren. Also es ist sowas, so ein kafkaesker Aussichtslosigkeitswahnsinn, der dann abläuft. Und ich glaube, dass das Scheitern ja im Grunde darin besteht, dass man eigentlich ich rechne immer mit einem grandiosen Scheitern, mit einem Zusammenbruch, mit einer Nichtakzeptanz aller anderen Leute meiner Person gegenüber. Und so wie es in dem Film ja auch geschildert wird, dass ich gegen eine Wand renne, dass wenn ich was sage, das dann eigentlich nicht so gemacht wird, wie ich es mir vorstelle. Aber eigentlich ist diese Angst, das ist nicht, dass man Angst hat, einen schlechten Film zu machen. Ich bin beim Fassbinder beispielsweise angetreten und habe gesagt, wenn das dann zum Schluss so wird wie die Muppets-Show, wir machen das Ding jetzt, weil ich das vorbereitet habe. Und wenn wir eine goldene Himbeere kriegen und das der schlechteste Film aller Zeiten wird, wir machen den. Also davor habe ich keine Angst. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von mir geworden. Vorher war ich immer so perfektionistisch und dachte so ganz streberhaft, ich müsste immer alles richtig machen. Das ist nicht das Problem. Das ist irgendwo so eine irrationale Angst. Eine irrationale Angst, so einer Sache nicht gewachsen zu sein, weil du kommst ja erstmal an und hast ja einen Berg vor dir. Und das ist ein Berg an Arbeit, den man dann eine Zeit lang als Nicht-Routine-Regisseur nicht hatte. Ich bin Kinoregisseur. Ich mache alle 2 Jahre einen Film und ich mache 1/3 Jahre keinen Film. Das heißt, ich schreibe, ich bin zu Hause, ich bin in so einer quasi Bubble, also in so einer Wohlfühlblase. Und dann komme ich an und muss wissen, dass ich mich jetzt, und das ist ja ein generalstabsmäßiges Ding, so einen Film zu drehen. Die Sachen müssen eigentlich wie so ein Uhrwerk funktionieren und das halt irgendwie 12 Stunden am Tag. Und diesem Stress war ich dann irgendwann nicht mehr gewachsen. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 2015, 56. Und vorher hatte ich das irgendwie nicht. Vorher bin ich mit so einer gewissen Grundenergie und Grundfreude angetreten. Aber das Problem bei der Filmvorbereitung, und das schildert der Film am allermeisten, ist, dass die Vorbereitung ein Albtraum ist für jeden sensiblen Künstler, weil du ständig Fragen gestellt bekommst, die rein pragmatischer Natur sind und du kriegst nichts davon zurück. Du siehst die Schönheit ja nicht, die du dann erzeugst. Die fängst du ja dann an, am ersten Drehtag vielleicht zu sehen, wenn du merkst, die Leute sind toll und die können das spielen und das funktioniert. Aber vorher bist du damit konfrontiert, welche Deckenhöhe hat der Raum, hat die Wohnung Klaus, wie viel bla bla bla, welche Strümpfe soll der am Montag anziehen. Dann kriegst du Paletten mit Unterwäsche, wenn eine Frau mal irgendwie in der Unterwäsche irgendwo im Raum stehen soll, dann musst du die alle aussuchen. Also du kommst in so eine Entropie rein, weil du hast 20 Leute, die dir Fragen stellen, die dich im Grunde genommen eigentlich per se überhaupt nicht interessieren. Ein braver Regisseur interessiert es. Fassbinder beispielsweise hat immer gesagt, fuck off. Richte die Scheiße ein irgendwo und mach das. Und ich sagte, ich brauche hier nur drei Sachen. Häng drei Putten an die Wand, wie der Rest sonst aussieht. Mach's einfach. Ich gucke mir den Mist nicht an. Ich gucke jetzt Fußball. Ich habe Besseres zu tun.
Du hast jetzt gerade selbst von Kafkaes gesprochen. Du hast ja die Hauptfigur deines Buches und jetzt des Films auch Gregor Samsa benannt, nach Kafkas Die Verwandlung. Ich meine, seine Hauptfigur nach einem der größten Romane des 20. Jahrhunderts.
Ist kein Roman, ist eine Kurzgeschichte.
Ja, Kurzgeschichte des 20. Jahrhunderts zu benennen. Ist ja trotzdem mutig. War das für dich einfach so logisch, dass das klar war? Oder hast du dir denn Spaß draus gemacht?
Nee, Selbstverfickung ist ja ein satirisches Buch gewesen, was quasi um Befindlichkeiten kreist, um so ein Horror-Vakui eigentlich auch schon von Wohlstandsverwahrlosung. Es geht eigentlich in Selbstverfickung um Wohlstandsverwahrlosung. Und auch die Zitate, die du beispielsweise in dem Interview gebracht hast oder wo du dann gesagt hast, zum Glück ist der Film jetzt nicht rassistisch oder so. Die rassistischen Äußerungen, die der Romanheld macht, die sind eigentlich auch immer vollkommen fehlinterpretiert worden, weil mein Vorbildcharakter für den Roman, das ist, habe ich eigentlich nie öffentlich bisher gesagt, aber es ist eigentlich ein Fakt, war American Psycho, war Patrick Bateman. Und Patrick Bateman hat eigentlich permanent solche Sprüche rausgehauen, hat dann, weil er sich gelangweilt hat. Es war halt so ein Roman gegen so einen heuchlerischen Moralismus in Amerika, der dann zeigen will, es gibt auch eine andere Seite der Geschichte und der Kultur und von New York. Und für mich war dann der Samsa, dass ich ihn Gregor Samsa nannte, ist quasi dem Vorwort geschuldet. Ich hab so eine kleine Präambel von Selbstverfickung und da heißt es, eines Morgens wachte Gregor Samsa auf und stellte fest, dass er nicht mehr linksliberal war. Und das war das Schrecklichste, was ihm in dieser Gesellschaft im Moment passieren konnte.
Genau, ich habe auch noch mal kurz zur Berichtigung, weil das war nicht das Interview, du meinst wahrscheinlich meine Kritik.
Die Kritik,
ja. Genau, und ich habe auch nicht geschrieben, dass ich das gut finde, sondern ich habe geschrieben, dass es vielleicht für das Gros des Publikums es einfacher macht.
Ach so.
Was sozusagen wertfrei gemeint ist.
Ja, ja.
Ich habe die Überschrift ist ja, zwei Drittel kriegen das Kotzen und das meine ich ja als etwas sehr Positives.
Ja, ja.
Und das sozusagen macht es vielleicht einfacher, was ich jetzt weder besser noch schlechter finde, persönlich.
Das Zitat war eben, das meinte ich nur, das war Gregor Samsa, als er eines Morgens aufwachte, stellte er fest, dass er ein riesiges Ungeziefer war. Und ich habe den Spruch abgewandelt in, als er eines Morgens aufwachte, stellte er fest, dass er nicht mehr linksliberal war.
Ja, das ist ziemlich brillant. Das erklärt den ganzen Film schon, oder erklärt ihn nicht, aber bringt ihn schon mal auf den Punkt. Ja.
Na, erklärt eigentlich, sagen wir mal, eher das Buch, weil ich war damals in der, das war als ich das Buch geschrieben habe, das war auch so 2015 rum, bin ich wirklich in so eine Krise reingekommen. Ich bin so ein alter westdeutscher Ordnungsmensch, ja, also so ein alter westdeutscher Liberal-Konservativer, würde ich jetzt mal sagen, oder war ich lange Zeit. Mittlerweile, ich würde mich immer noch so bezeichnen, aber die Zeiten haben sich halt geändert und so ein liberal-konservativer alter weißer Mann, westdeutsch konnotiert, ist jetzt nicht mehr unbedingt das Schickste, was, oder doch, sie werden oft in Talkshows dann gefragt und dann stellst du fest, dass sie eigentlich doch immer doch ziemlich als Spiritus Rector dann doch vorgeholt werden. Aber was ich einfach, mich hat eigentlich ein bisschen so damals die merkelsche Politik extrem verwundert, 2015. Und das war ein unglaublich neuralgischer Punkt im Leben vieler Leute. Ich wohne in Prenzlauer Berg und wohne in so einem Wohlfühlding. drin, im Bötzow-Viertel quasi. Ich weiß nicht, das kennst, ob du das kennst. Da sind so Leute, wo ich dann immer sage, ich würde so viel lieber in Kreuzberg wohnen oder in Schöneberg oder so wie früher. Weil diese ganzen zugereisten, sagen wir mal, Leute, die moralisch einwandfrei unbedingt sein wollen, die also so unheimlich gut sein wollen, die Mütter mit ihren teuren Taschen normalerweise rumlaufen, die schleppten dann in jeden Bioladen unglaublich viele Klamotten für die Flüchtlinge. Und das war dann so der tolle Treff von den engagierten Berlinern, die alles tun, damit es den Flüchtlingen gut geht. Und sie haben sich da so dermaßen irgendwie ständig abgefeiert dafür, dass sie so gut sind und so viel Tolles tun. Und das hat mich so fast dazu bewogen, meine eigentlich wunderschöne Wohnung irgendwie damals so eigentlich aufzugeben und zu sagen, ich ziehe jetzt wieder nach Kreuzberg. Weil in Kreuzberg ist das Leben irgendwie real und da passieren die realen Dinge und da gehen die Leute auch, sind sicher moralisch, sicher politisch, sind viel linker als diese Mischpoke da, die in Prenzlauer Berg wohnt. Aber sie gehen irgendwo anders mit den Dingen um. Sie tun sich kein Schild da hinhängen und sagen, ich bin so total toll in meiner 6-Zimmer-Wohnung und trage jetzt hier meine Prada-Klamotten, die ich nicht mehr anziehe oder was weiß ich, alte Schlafanzüge von meinen Kindern da hinzu. Also ich fand es extrem ekelhaft, das jeden Tag zu sehen, wie sie sich da unmäßig abgestrampelt haben, um sich da toll zu engagieren, als wäre das jetzt so ihr Lebensinhalt. So als hätten sie früher keinen gehabt. Als wären sie erst mal so ein paar Jahre mit der Einrichtung ihrer Wohnung und mit ihrer merkwürdig phobischen Kindererziehung und mit ihren Prestigesachen beschäftigt gewesen. Und dann kommt endlich mal was unglaublich Tolles, eine riesige Flüchtlingswelle, wo sie endlich mal ihr leeres Neureichen oder was weiß ich, Privilegiendasein mal kurz ummünzen können und dann hier, jetzt helfen wir mal richtig. Oh, ist das geil zu helfen? Oh, ist das richtig? Da kriege ich ja einen Orgasmus jeden Tag neu, wenn ich da in meinem Bioladen hier meine... Also das hat mich so genervt irgendwie. Und das hat mich leider für eine gewisse Zeit, weil ich bin sehr polemisch geworden und diese Polemik hat irgendwie niemand verstanden, weil sie dann alle dachten, was hat denn, wieso wird er denn so polemisch, das ist doch so toll, wie wir alle irgendwie so helfen und die Merkel ist doch auch so toll mit ihrer liberalen Politik. Und da fing's, habe ich so gemerkt, dann fing mein Kurs an, auch mit diesem Mainstream wirklich eigentlich so einen Moment lang zu kollidieren. Und ich habe mich gefragt, was habe ich mit dieser Art Gesellschaft eigentlich wirklich noch zu tun?
Und dann kam ja auch, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber ich habe jetzt mit mehreren jüngeren Kollegen in der Redaktion geredet. Und ein Grund, warum du da Kult bist, ist durch die Nacht mit Lars Eidinger. Das kennt jeder so. Es hat gleichzeitig dazu geführt, dass die Leute irgendwie Fan von dir sind, aber gleichzeitig hat das dazu geführt, dass 1-2 Leute aus dieser Redaktion sich nicht getraut haben, heute neben mir zu sitzen und mit dir zusammen dieses Interview zu führen. Okay. Da ist so ein ambivalenter, wow, Widerstreit, ja, dass die Leute haben dann gleichzeitig so ein bisschen Angst, aber auch Bewunderung und irgendwie war das auch cool und es war unterhaltsam und alles zusammen. Aber wie waren denn die Reaktionen, die du darauf bekommst?
Schlecht. Und ich habe einen Fehler gemacht und das habe ich jetzt, sage ich jetzt nicht, um mich wieder da, ich bin dann komischerweise durch meine ganzen anderen Äußerungen, die künstlerischer Natur, dann ja, habe ich mich ja dann doch wieder rehabilitiert, weil du musst dich rehabilitieren. Du kannst ja nicht auf dir sitzen lassen, dass du rechts bist. Das ist ja so infam, Leute damit, also sagen wir mal, damit abzustempeln, die es gar nicht sind und die, sagen wir mal, das eigentlich dieses Etikett überhaupt nicht verdient haben. Aber ich habe bei dem Lars Eidinger damals, der hat mich irgendwie damit geärgert, dass ich so gedacht habe, er hätte jetzt da so preconceived ideas von der ganzen Sache. Und das ist ja auch eine Traube oder eine Künstlerblase, die sind dann alle sehr erfolgreich, die leben unheimlich elitäres Leben, die kommen ja mit der Art von Wirken, die haben den Diskurs, der in ihrer Blase stattfindet und ich bin eigentlich im Grunde genommen immer noch den ganzen Tag irgendwo, wenn ich Zeit habe, auch auf der Straße. Ich bin überall und ich kriege alles mit, sage ich jetzt mal. Und ich fahre U-Bahn, ich fahre S-Bahn, ich bin in Neukölln und ich bin da wie der Taxi-Driver, der irgendwann mal gesagt hat, ich fahre überall hin, ja. So bin ich auch, weil ich bin ein Flaneur und mich interessiert, was in der Stadt los ist. Und auf den Straßen. Und das hat mich geärgert. Und da habe ich irgendwann dem Lars gesagt, dass ich glaube, dass das eigentlich gar nicht seine eigenen Ideen sind, sondern dass das ist, was er jeden Tag an der Schaubühne hört. Und dann hat er mich gefragt, wie meine politische Haltung ist. Und habe ich gesagt, ich bin eher rechts. Und das war wahrscheinlich der größte Lapsus, der mir irgendwo je passiert ist, weil damals war das Wort rechts, wie wahrscheinlich auch heute noch, als Begriff mit den rechten Kräften in Deutschland konnotiert. Früher in meiner Zeit, wenn man gesagt hat, der ist rechts, der wählt CSU. Oder der ist rechts, der wählt CDU. Das, also rechts war in meiner Begrifflichkeit nicht so ein Wort, wie es damals dann quasi in der Rezeption war. Ich hab mich dafür nicht interessiert und ich hab dann einen verbalen Ausrutscher gehabt, der nicht stimmte. Weil ich hätte auch sagen können, das war mir aber zu banal, ich wähle jetzt wer war es damals, war nicht der Söder, es war der Vorgänger, der irgendwie so eine wie nennt man das, pragmatische Ordnungspolitik da quasi machen will, weil für mich sind die Politiker, ich finde das okay, wenn die den Laden irgendwie in Ordnung halten. Und das hat mich in meinem Ordnungssinn gestört, was die Merkel gemacht hat. Also in meinem alten westdeutschen liberal-konservativen Ordnungssinn. Und ich dachte, ich hatte ihr dann unterstellt, dass sie unser Land nicht kennt. Damit fing es dann schon an, weil sie eben auf der falschen Seite der Mauer geboren wurde. Ich habe da viel Sachen gesagt, die mir unheimlich Spaß gemacht haben damals im Spiegel, im Fokus, in der Süddeutschen, in der FAZ habe ich so einen langen polemischen Artikel gegen die Merkel verfasst. Und ich hätte das und das trieb dann so Blüten und dann hatte ich irgendwo so die Idee, ich muss jetzt irgendwo einen Roman schreiben, der im Grunde so eine abgehalfterte Figur erfinden, die eigentlich mit allem relativ fertig ist und die partiell auf einer eigenen biografischen Erfahrung aufbaut, wenn auch nicht jetzt ein autobiografischer Roman.
Und apropos Autobiografie, weil mir das erst heute Morgen aufgefallen ist. Das Poster, ich beschreibe das mal kurz, man sieht da einen Scherenschnitt, den Regisseur des Films, also den Bad Director, der auf einen roten Teppich pisst. In meinem Kopf, als ich das Poster zum ersten Mal gesehen habe, war hundertprozentig klar, das ist natürlich Oliver Masucci. Heute Morgen haben wir in der Redaktion eine Umfrage gemacht und die meisten Leute haben darin dich erkannt und nicht Oliver. Okay. Kannst du dazu was sagen? Hast du da für eine Pate gestanden? Oder?
Das verrate ich nicht. Nein, ich kann es klarerweise verraten, aber das wäre ja wie in unserem Vorgespräch Bonuel-mäßig cooler zu sagen, das verrate ich nicht, weil dann ist es ja vielleicht für die Leute spannender, oder? Oder sonst?
Genau, nee, wir wollen das eigentlich nicht wissen. Aber ich wollte zumindest mal hier erwähnen, dass ich es heute Morgen so, dass das für mich so ein Erweckungserlebnis war, als auf einmal Leute meinten, das seist du. War spannend. Auf jeden Fall, oder? Es ist vielleicht irgendwo in der Mitte,
Es hätte ich sein können, weil ich zum Beispiel bei den Bundesfilmpreisen früher immer als allererster da war. Das ist auch wieder meinem Ordnungssinn geschuldet. Ich war immer zuerst da. Da lag dieses lange rote Ding. Und da waren noch keine Bodyguards oder so. Ich glaube, ich war so früh da, dass da noch niemand war. Also ich hätte da ganz bequem meine Marke hinterlassen können.
Aber es gibt nämlich die Szene im Film. Also Gregor Samsa kriegt eine Einladung zum Deutschen Filmpreis, wirft sie spontan in die Mülltonne, geht ein paar Schritte weg und da fällt ihm ein, nee, das ist irgendwie Networking wahrscheinlich doch wichtig und grappelt sie dann sehr erniedrigend da aus der Mülltonne wieder raus, um dann doch hingehen zu können.
Ja, ja.
Und beim Filmpreis selbst steht er dann nur in der Lobby rum, besäuft sich, baggert irgendwie das Dienstpersonal an und lästert über Kolleginnen. Ja. Ich bin seit Jahren eingeladen. Ja. Konnte nie hin, weil meine Generation besitzt kein Smoking und ich hatte auch keinen Bock mehr, einen auszuleihen.
Okay.
Letztes Jahr musste ich mir aber für Cannes einen besorgen. Dementsprechend habe ich jetzt einen. Das heißt, ich gehe in 3 Wochen zum ersten Mal hin.
Für Cannes lohnt sich's ja auch.
Ja, genau. Ich habe das für die Weltpremiere von Indiana Jones gekauft. Das hat sich total gelohnt. Und dann jetzt habe ich ihn halt im Schrank und dann will man ihn natürlich auch mal anziehen, teuer wie das Ding war. Also gehe ich zum Deutschen Filmpreis. Was macht man da am besten, um Spaß zu haben? Tatsächlich in der Lobby rumhängen oder sollte man sich das schon angucken?
das kommt irgendwie auf die Haltung an. Ich habe meine Haltung im Laufe der Zeit halt auch verändert. Ich bin schon ein ziemlicher Streber gewesen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, so hochbudgetierte Filme, wie ich sie eine Zeit lang gemacht habe, zu machen. Und sonst hätte ich auch nicht die sagen wir mal, Standardschauspieler für diese Filme besetzt. Wäre ich eigensinnig und ein Sonderling und ein reiner Künstler, der also quasi nicht vom Ehrgeiz getrieben seine Filme gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann gar keine mehr gemacht, wie viele andere, die Talent hatten in meiner Zeit und dann einfach kein Geld mehr gekriegt haben. Und ich habe dieses Karussell, dieses Ehrgeiz- und Karrierekarussell ein paar Jahre mitgemacht oder einige Jahre mitgemacht, lange mitgemacht. Und was war der Grund, warum ich dann plötzlich in so eine Kaurismäki-Attitüde verfallen bin? Was war der Punkt, warum ich da plötzlich tatsächlich lieber mich mit dem Dienstpersonal unterhalten habe oder dann an der Biertheke stand? Eigentlich diese auch wieder Geschichte, dass du siehst, wie so ein Filmpreisprogramm, wo dann alle bekannten Schauspieler wie so aufgezogene Äffchen auf der Bühne rumtanzen und das alte spießige deutsche Komödienprogramm für so ein saturiertes Publikum irgendwo durchziehen und sich eigentlich quasi prostituieren für den ganzen Verein, um dann offiziell große Rollen zu kriegen. Das hat mir nicht mehr gefallen. Ich bin durch meine Romane und meine Geisteshaltung, auch durch Selbstverfügung, das war ein Schlüsselroman für mich, vollkommen von diesem Karrieredenken irgendwo abgerückt.
Ich weiß auch, das ist mein Lieblingsmoment von dem, was ich von dir gehört habe. Das war die Weltpremiere von Enfant Terrible, dann beim Filmfest Hamburg. 1001 Platz hat das Cinemax Hamburg. Überwiegend besetzt, sage ich mal, mit Pfeffersäcken, die da aus dem Hamburger Kulturbetrieb die Einladung bekommen haben für die Öffnungsfeier. Und dann gab es halt, ich weiß nicht genau, ob dich das jemand gefragt hat, ich glaube eher nicht, ich glaube, du hast von dir aus erzählt, aber es gibt natürlich, stellt sich die Frage, Oliver Masucci war deutlich älter zum Zeitpunkt, wo er diese Rolle gespielt hat, als Rainer Werner Fassbinder wurde. Und du hast das erklärt mit, ja, nee, also ich brauche schon Leute am Set, mit denen ich danach auch ordentlich saufen gehen kann und mit denen ich mich gut unterhalten kann. Und wenn die finde ich bei den jungen Leuten nicht mehr, da müssen die halt ein paar Jahre älter sein, es geht nicht anders. Also das ist ja diese komplette Abkehr von dem, ich besetze jetzt Leute, damit ich meine Filme finanziert bekomme.
Na, ich kenne auch diese ewig langwierigen Diskussionen in irgendwelchen Fernsehredaktionen, wo du dann im Grunde mit den Leuten sitzt und die beraten dich dann. Und dann kommt bei so einem Fassbinder-Film so immer so ein Schema raus. Das wusste ich schon. Das Schema war dann auch irgendwann am Anfang im Raum, als sie dachten, sie könnten den Film noch gut finanzieren. Dann hast du plötzlich den Tom Schilling beispielsweise, der den jungen Fassbinder spielt. Dann hast du also einen jungen Fassbinder, dann musst du noch einen alten Fassbinder besetzen. Dann muss das irgendwie alles stimmen und dann hast du am Ende nichts gegen Tom Schilling, ist ein toller Schauspieler, den ich auch sehr mag, der bei mir ja auch schon mitgespielt hat, aber dann hast du so dieses klassische übliche Gesellenstück kannst du dann irgendwo abliefern. Du kannst eigentlich gar nichts Tolles oder Extremes machen, weil es sich immer in diesem gleichen Baukastensystem aufhält. Die Vorschläge sind immer wieder die gleichen, die Diskussionen sind immer wieder die gleichen. Und dann hatte ich eigentlich das Glück, dass die von diesem Film, der eigentlich 8 Millionen kosten sollte, nur 2,7 aufgetrieben haben und dann sollte das Ding abgeschrieben werden und dann hat ein Freund von mir, der ein großer Fassbinder-Fan ist, ein Produzent gesagt, Mensch Oskar, mach das Ding doch, wir setzen uns jetzt mal zusammen hin und überlegen uns was Krasses, wie wir den Film noch machen können und durch dieses raus aus der Umlaufbahn geworfen werden, kam dann halt der Fassbinder-Film zustande und ich habe gesagt, ich besetze den so, wie ich will. Ihr habt mir das Geld nicht gegeben. Der Masucci war ja noch mit der Jüngste in der Crew. Es gab ja Leute, die waren 70, die Irm Hermann hat der Rattinger gespielt, der war zu dem Zeitpunkt fast 70. Ja. Und ich habe ihn auch mit einem Mann besetzt und nicht mit einer Frau. Und ich hatte dann so auch zum ersten Mal so das Feeling, und das war halt unheimlich gut, dass ich, wenn ich einen Fassbinder-Film mache, eigentlich einen Film machen muss, wie ein Regisseur den normalerweise macht, der vom Theater kommt. Und ich habe nie Theater gemacht, aber ich hatte dann plötzlich den Anspruch, mach's als Theaterregisseur, mach den Film als Theaterregisseur. Dann wirst du dem mehr gerecht, weil er hat eigentlich immer Filme gemacht, auch als Theaterregisseur.
Also ich kann nur sagen, ich habe den 2,7 Millionen Film, glaube ich, deutlich lieber gesehen als den 8 Millionen Film, auch wenn ich natürlich nicht genau sehen kann, wie der Ausgang ist. Ich habe dazu, weil ich riesiger Cannes-Fan bin und das jetzt ein bisschen Inside Baseball ist, aber ist mir egal, das müssen die Hörer und Hörerinnen jetzt kurz ertragen. Ich habe drei ganz kurze Fragen zu Enfant Terrible und Cannes, einfach nur ein Satz reicht mir.
Ja.
Im Presseheft steht, Enfant Terrible sei ein Wettbewerbsbeitrag gewesen. Es war ja das Jahr, wo Cannes wegen Corona ausgefallen ist.
Ja.
Und in der offiziellen Mitteilung wurden die Filme nur gesagt, sie sind Teil des offiziellen Programms gewesen. Hattest du tatsächlich die feste Zusage, dass er dann nicht nur in Cannes, sondern auch im Wettbewerb gelaufen wäre?
Nee, die hatte ich nicht. Aber was dann merkwürdig war, war, dass wir im Jahr darauf 18 Leute eingeladen wurden, nochmal nach Cannes für 4 Tage, um den Film zu quasi präsentieren und eingeladen zu werden und im Grand Palais vorgestellt zu werden als Regisseur auf dem roten Teppich, jeder einzelne von uns und dann mit der Ansage, wer der Film war, wer der Regisseur war und so weiter, hatte jeder so einen 3-Minuten-Slot auf dem roten Teppich. Und ich hatte dann so das Gefühl, ich hatte dann auch mit dem Festivalleiter geredet, dass das die Auswahl derer war, möglicherweise oder wahrscheinlicherweise, die
kommt ja hin mit 18 von 50, das ist ja ziemlich genau die Wettbewerbsgröße.
Es sind dann 15 Leute gekommen, es war glaube ich auch Scorsese eingeladen oder noch zwei ganz wichtige, die dann nicht da waren. So. Aber wie gesagt, es ist Spekulation.
Genau, aber wie war denn das? Hättest du die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich warte ein komplettes Jahr und hättest dann quasi die Blanko-Zusage fürs nächste Jahr gehabt oder hättest dich ganz neu bewerben müssen und hätte auch sein können, dass die dann sagen, nee, dieses Jahr haben wir zu viel anderes.
Das hätten wir nicht geschafft, weil die hätten ja im Jahr drauf dann nochmal die ganzen anderen Filme
On top.
Sie hätten was, aber das war ihnen dann, sie haben uns eingeladen, aber sie haben jetzt kein Parallelfestival gemacht, wo nochmal die ganzen anderen Filme gezeigt wurden. Ja. Das wäre natürlich die Krönung gewesen, dass man sagt, die letztjährigen Filme werden alle nochmal in einem Kino irgendwo gezeigt.
Das ja, weil Cannes ist halt Cannes, ne? Und aber, was natürlich, was viele vielleicht auch gar nicht so unbedingt wissen, aber was natürlich innerhalb der Branche wahnsinnig wichtig ist, ist, wenn du quasi in Cannes-Wettbewerb oder überhaupt nach Cannes eingeladen wirst, hast du quasi deinen nächsten Film bei der Filmförderung fast schon durch, weil da so viele Bonuspunkte gibt. Hat es das trotzdem gegeben zumindest, oder?
Nee, ich glaube nicht. Das kriegst du nur, wenn es dann stattfindet, glaube ich. Du kriegst die ganzen Referenzgelder nur, wenn du dann tatsächlich, wenn das stattfindet.
Also hat es richtig wehgetan, dass das Cannes ja ausgefallen ist.
Naja, es ist makaber auf eine Art, dass ausgerechnet mir das passiert, der so lange darauf gewartet hat. Das war ja eigentlich immer einer der Bausteine des Ruhms. Ich wollte eigentlich immer, also wenn Ruhm, dann Cannes. Nicht Oscar oder irgendwie so. Das hat mich nie interessiert. Ich wollte nach Cannes und dann waren wir plötzlich da und dann wurde der rote Teppich nicht ausgerollt und das Ding fand nicht statt.
Das ist traurig.
Das ist bitter. Es war ein bisschen bitter. Was natürlich bitter war, war, dass überhaupt keine Rezeption in der Form stattgefunden hat, Oscar Röders mit seinem Film in Cannes. Das ist irgendwie völlig untergegangen. Du hast es ja dann nur auf der Leinwand gesehen, dass man da in der Selektion offiziell war, aber du warst nicht in den Nachrichten, du warst nicht in der Tagesschau, du warst nicht da überall, wo man hätte sein können. Und dann hätten sie einen natürlich gefeiert, so ist das Ganze komplett sang- und klanglos an uns irgendwie vorbei.
Das hat man ja jetzt bei Wim Wenders gesehen und das war nicht mal ein deutscher Film. Also der Cannes-Wettbewerb und gerade, weil Deutsche es da sehr, sehr schwer haben, da reinzukommen, so in den letzten 20 Jahren, das passiert ja so alle 5 Jahre einmal.
Ist das nicht mal so oft, also noch seltener.
Ich glaube jetzt Wim Wenders und davor war es dann schon Toni Erdmann oder hatten wir noch
richtig, was dazu? Richtig. 8 Jahre oder so.
Toni Erdmann war natürlich mein Cannes-Moment überhaupt. Also ich kam da aus dem Kino von der Weltpremiere und dann ging man so durch diese sommerliche Nacht in Cannes. Und wenn Leute mitbekommen haben, dass man Deutsch sprach, haben die einem aus dem Nichts gratuliert, weil die alle toll. Diesen Film gerade gesehen haben. Ja. Und das war so, so muss man ja. sich nach dem 7-1 gegen wie Brasilien toll. Bei der Weltmeisterschaft ja, gefühlt haben, ja, weil man ja. auf einmal so als Land, ja, als das Gewinner gab. Das war ja, so richtig
ja,
so.
Ja, ja, das ist
so irgendwelche Leute aus Südamerika kamen zu mir und haben mir gratuliert. Ich habe mit diesem Film nichts zu tun, einfach nur, weil ich aus Deutschland komme. Ja, das ja, war das total ist, weirdes Feeling.
Das ist, ja, und wir hatten auch dann, als ich meinen Slot hatte, da diese 3 Minuten, wir mussten uns da so im Gänse, wie so im Gänseding, wie sagt man, aufstellen, die 15 Leute hintereinander, jeder durfte dann raus, dann wurden Fotos gemacht, dann wurde der Name und aufgerufen, dann warteten aber im Hintergrund schon eine Crew von unglaublich wichtigen Leuten, also war Penelope Cruz und all die tollen französischen Schauspieler und du hast so gemerkt, wie die Atmosphäre vibriert hat da an diesem Sommertag und was da irgendwie los war und dann kamen die kleinen, die haben ja immer so Musik drunter laufen, also die ganzen Rockklassiker laufen ja quasi während in den 2 Stunden roter Teppich Und das war trotzdem irgendwie ein toller Moment, auch wenn er von niemandem irgendwo wahrgenommen wurde. Aber du hast so ein Gefühl dafür gekriegt, wie das ist, wenn du die Treppe so hoch gehst und so.
Kann ja noch kommen.
Wir haben es versucht mit Bad Director und der Thierry Frémont, der hat mir dann zurückgeschrieben, als er den Film gesehen hatte, der hat genau einen Satz geschrieben, einen ganz kurzen Satz, der hat geschrieben, das ist ein sehr guter Film, aber wir können ihn nicht zeigen. Bleib dran, herzlich Thierry Frémont.
Das kann natürlich jetzt exakt alles bedeuten.
Ich habe es für mich positiv ausgelegt.
So wie ich ihn kenne, unsere Leser und die Hörer und Hörerinnen werden jetzt mit Thierry Frémont nichts kennen, aber das ist in der Filmwelt schon ein Halbgott, der Programmchef von Cannes. Und man weiß so von Interviews, die er gibt und die man von anderen Leuten hört, er sagt Filmemachern auch, wenn er die Filme nicht mag. Also das ist nicht so unbedingt so der Höflichste da, sondern der ist da sehr ehrlich.
Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gemeint, das ist ein sehr guter Film. Aber wir können ihn nicht zeigen.
Was ich mir halt vorstellen könnte in Cannes oder warum ich mir überlegt habe, dass der jetzt nicht läuft, der ist halt sehr deutsch, auch in seinen Referenzen. Ich weiß jetzt nicht, wie der international ankommt, weil wir haben ja zum Beispiel dieses, bei dem Filmpreis macht er sich über, also Gregor Samsa steht da rum und macht sich über seine Kollegen lustig. Und ich will jetzt nicht, dass du sagst, wer das dann vielleicht in echt sein könnte, weil die Beleidigungen sind sehr spezifisch. Aber haben sich schon Leute entweder im Buch oder im Film wiederbekannt, die sich dann bei dir beschwert haben? Oder?
Das ist ja Meinungsfreiheit. Das ist alles geprüft worden. Das darf man sagen, sowas. Wenn jemand Schuld auf sich lädt, öffentlich mit sagen wir mal, unglaublichem Fernsehschrott, der irgendwie jahrzehntelang läuft, dann darf man das schon mal, sagen wir mal, satirisch ausdeuten. Ne? Weil man hat ja auch gelitten 20 Jahre, dass man überhaupt nicht mehr fernsehen durfte, selbst wenn man irgendwann mal abends verkatert im Stuhl hing und dann machst du den Fernseher an und dann kommt die Schlacht von Dresden oder irgendwas und du guckst es so 3 Minuten und merkst, du bist so blöd im Kopf, dass dein Messer jetzt hochgehst, dein Rausch ausschläfst. Ne?
Du schreibst ja in deinem Director-Statement, dass dieses Abgehalfterte und dieses Fertige mit der Welt auch so ein bisschen daher kommt, dass er jetzt mit seinen 60 Jahren, ist er glaube ich im Film, einsehen muss, dass er nicht mehr jung ist und der Jugend hinterher jagt und das wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend ist. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in 15, 20 Jahren Bad Director 2 drehst, mit einem 80-jährigen Gregor Samsa, meinst du, der würde noch galliger oder würde der wahrscheinlich sogar eher viel lässiger werden, der Film?
Das hast du mich darauf gebracht, dass ich dann doch noch was haben soll in meinem Leben und traust mir sogar zu, dass ich mit 80 noch sowas mache. Da muss ich, danke für das große Kompliment. Ja, wenn du es jetzt so sagst, sollte man es vielleicht riskieren. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn der mit 70 nochmal einen macht. Das wären dann jetzt nochmal ungefähr auf mich gezählt 5 Jahre. Es ist manchmal beim Filmemachen, sage ich mal, ist es wirklich wie verhext. Ein Kollege von dir hat mich neulich gefragt, warum der Typ so ein Arschloch ist. Und dann habe ich gesagt, der ist kein Arschloch. Der ist verzweifelt. Der kriegt nicht das, was er will, und egal was er versucht, er rennt gegen eine Wand. und auch gegen eine Wand aus Bösartigkeit, was die Schauspieler angeht. Er ist im Grunde eine vollkommen ohnmächtige Figur, die sich so mit letzten verzweifelten Gesten versucht, aus dem ganzen Schlamassel rauszuziehen. Und der eigentlich als einzige Chance auch noch hat zu kompensieren. Also auch mit Sex zu kompensieren, was da immer das Einfachste ist. Und ich finde ihn keine unsympathische Figur, weil er ist eigentlich eine fast schon harmlose Figur. Und er nutzt ja nicht mal seine Macht, missbraucht er ja nicht mal. Er schimpft ein bisschen rum. Machtmissbrauch ist was anderes. Ich finde nur die Art und Weise, wie er rumschimpft, das ist das, was die Qualität des Films ausmacht. Und was er sich einfallen lässt an so Teasen, an Schimpfkaskaden und was er eigentlich da vorbringt, das finde ich macht für mich den Film aus. Deswegen habe ich auch so lange den immer reden lassen, auch beim Sex. Er hat ja, aber du wirst vielleicht noch dazu kommen, ich weiß es nicht. Er hat ja so ein völlig dysfunktionales, er kann ja auch sexuell nicht mehr richtig. Und das hat natürlich zur Folge, dass er so ganz morbide Vorstellungen entwickelt, als sexuelle Projektion auf die Frau, damit er noch eine Chance hat.
Das ist ja auch die Frage, das hast du vorhin schon gesagt, was können alte weiße Männer dem Kino noch hinzufügen? Und da ist die Antwort, also diesen Gag mit dem, dass er auf eine ganz bestimmte Sexarbeiterin steht, weil die irgendwie Weltliteratur zitieren kann, liegt daran, dass er der Sohn eines Langenscheid-Lektors ist. Das war richtig, ne? So war das. Das können halt nur alte weiße Männer schreiben und es ist halt saulustig.
Ja, und auch, es würde wahrscheinlich auch niemand schreiben oder so eine Fantasie entwickeln, dass sie ein Lebensborn-Mädchen ist und dass im Hotel einfach ein riesiger schwarzer Krieger arbeitet, ein Boko Haram, und dass er eigentlich am liebsten sie mit dem Boko Haram kreuzen will, um die perfekte Rasse zu zeugen. Das ist ja sowas, das sollte ich dann auch aus dem Film rausnehmen, weil da zucken dann, sagen wir mal, die ganzen bürgerlichen Leute, aus denen die Branche zum größten Teil besteht, die keinen literarischen Background haben, die sich, sagen wir mal, in der dekadenten Literatur nicht auskennen, zucken zusammen. Weil sie das so eins für eins nehmen. Sie haben so das Gefühl, da sagt einer jetzt was ganz Unrechtes. Und das wird dann auch so reflektiert. Dabei ist es bei unzähligen französischen Autoren ist das mit einer unheimlichen, werden Gedankenspiele durchgespielt, die halt auf diesem, sagen wir mal, morbiden Background fußen. Das ist eine ganze Tradition von Leuten, die sich solche Gedanken machen. So, von Cioran angefangen, über Uvernaud, über andere, von denen ich es hätte wörtlich abschreiben können, was jemand zu einer Frau beim Sex sagt. Einfach um nochmal einen hochzukriegen. Und ich mag sowas, weil ich mag. Ich mag auch so bizarre Gedanken- und Fantasiespiele einfach gerne, die sich in so einem Bereich bewegen, der halt anrüchig und schwerst hinterfragbar ist. Ich mag sowas. Weil ich glaube, wir Menschen sind nicht unfehlbar. Und je mehr jemand weiß und je mehr jemand in der Kultur, durch die Kultur durchgegangen ist, ob als Schauspieler, als Schriftsteller oder ist er gepflastert mit solchen Geschichten, die eben nicht politisch korrekt sind, weil du fängst ja nicht an zu lesen, um dein ganzes Leben lang dich immer nur an der politischen Korrektness zu schulen. Du liest um die Abgründe des menschlichen Seins oder die Abgründe der Moral oder auch um die Amoral auch kennenzulernen. Deswegen liest du. Und deswegen machst du auch Filme. Und die ganzen Filme, die nicht moralisch waren, die aus Amerika kamen, also alles, was Rodriguez oder so gemacht hat, oder diese ganzen Leute, die wir als Kultregisseure mal eine Zeit lang gefeiert haben, wo eigentlich nur Tarantino noch übrig geblieben ist, die haben sich immer mit dieser Amoral auseinandergesetzt und haben auch nie, auch selbst wenn du so Filme wie Pulp Fiction siehst, haben die ja nie sich dafür versucht zu rechtfertigen, was da einfach zum Teil passiert. Und jetzt ist dieser Rechtfertigungsdrang oder dieses rigide, politisch korrekte so unglaublich stark und übt so einen Druck auf die Gesellschaft aus, dass dieses schöne Flämmchen oder auch dieses herrliche Genre, wo man mit politischen wo man halt die so Filme gemacht hat mit einem Lachen, einem Wein, die gibt's gar nicht mehr, die werden nicht mehr produziert. Und ich glaube nicht mal deswegen, weil die ihr Geld nicht einspielen, weil wir sind da immer ins Kino gerannt, die Kinos waren voll bei so einem Rodriguez-Film, sondern ich glaube, weil es in Amerika verboten ist, solche Filme zu machen, von der öffentlichen Meinung, von der Hollywood-Meinung her. Da wird das Veto eingelegt, da wird gesagt, du darfst bei dem Film darfst du nicht mitspielen, wenn Javier Bardem dies und das mit dir macht oder du machst dies oder das, da darfst du nicht mitspielen. Das machst du nicht, weil das versaut dir deine Karriere. Das ist, also cool war gestern.
Ja, aber das Austarieren klappt halt in Amerika gerade nicht. Jetzt geht's halt voll in die andere Richtung. Ne? Jetzt kommt da die rechte Seite kommt an und sagt, Disney ist nur Vogue und deswegen geht keiner in die Filme. Und das ist genau so unreflektierter Quatsch wie von der anderen Seite. Also das ist einfach sehr wahnsinnig schwierig da gerade. Es ist halt immer noch ein Geschäft und die Studios werden immer größer.
Ich frage mich auch, was ist das für ein Business? Wahrscheinlich sind die jetzt alle in diese großen Adventure-Filme abgewandert, die irgendwo mal richtig gute Filme gemacht haben und produzieren jetzt irgendwo für die Industrie, weil sie eben zu sehr ins Feuer geraten, wenn sie kleine Independent-Filme machen, die halt pervers sind. Keine Ahnung, wo all diese tollen Filme geblieben sind, die ich so geliebt habe, von David Lynch angefangen. Gut, bei dem weiß man, er hat aufgehört, aber gab so viele andere. Kann die Namen auch gar nicht jetzt mehr alle nennen. Ja, da ist irgendwas passiert, das ist im Moment halt der Fall. Man wird sehen, wie lange es noch geht. Man wird sehen, wann das erste Mal wieder eine junge Schauspielerin Lust hat, eine von Dämonen besetzte, männersüchtige Vampirfrau irgendwo zu spielen und alles auf den Kopf zu stellen. Und sie sagt so, jetzt ist Schluss, ich schmink mich jetzt und mache jetzt was ganz Geiles, suche mir jetzt hin und mache was Tolles. Sie sind alle immer in so einem Modus gefangen und haben Angst auszubrechen oder wollen nicht ausbrechen. Und die große Gefahr ist, dass irgendwann mal die Fantasie ausbleibt, weil die irgendwo erstickt worden ist. Da muss also eine neue Generation kommen. Keine Ahnung, Filme kosten ja kein Geld. Du kannst ja auch alles auf YouTube machen oder so.
Und jetzt ist natürlich Bad Director schon eine Generalabrechnung mit dem deutschen Fernsehen, mit dem deutschen Kino. Und jetzt ist unsere Reihe, wo wir hier gerade das Interview zu machen, ausgerechnet Deutsches Kino ist doch geil, wo wir den Bad Director als Film für den Mai 2024 ausgesucht haben. Also liegen wir da völlig falsch oder ist schon okay?
Dass ihr den ausgesucht habt, wieso soll das nicht okay sein?
Nee, weil wenn du sagst, so eigentlich ist das deutsche Kino gar nicht mehr deins, dass du damit in den Topf geworfen wirst.
Ach, gar nicht. Im Gegenteil. Ich fände es ja irgendwie überhaupt nicht. Also, weiß nicht, ich denke an Filme wie Schwarze Schafe oder so. Es gibt immer mal wieder Filme, die ich irgendwie unheimlich toll finde.
Gibt dieses Jahr eine Fortsetzung?
Wirklich?
Nach 20 Jahren, oder? 25 Jahren.
Okay. Es war halt auch so charmant, dass die überhaupt kein Geld hatten und mit so wenig sowas gezaubert haben. Ne? Das hat schon immer auch was damit zu tun, wenn es dann plötzlich so gepolstert und saturiert ist. Die Witzchen dann... Wer wird heute noch seine tote Oma mit einer Schweinemaske ficken? Ob das im Teil 2 jetzt auch wieder so was Geiles gibt, weiß ich nicht. Wage ich irgendwie zu bezweifeln.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.